Herr Fußmann, als junger Kunststudent sind Sie durch die Stadt gewandert. Leerstehende Wohnungen, Müllhalden oder auch Alltagsgegenstände haben Sie zu Bildern inspiriert. Wenn Sie sich hier in unserem Hörfunkstudio einmal umschauen, gibt es irgendetwas, von dem Sie spontan sagen, das könnte mich zu malen reizen?
Noch nicht. Ich habe noch nichts gesehen, bis jetzt. Aber der Stil ist es nicht, den ich malen kann. Also die Architektur bringt mich nicht dazu.
Was fehlt?
Es fehlt der Zerfall. Was ich damals gemalt habe, waren ja zerfallende Häuser. Berlin zerfiel, Berlin wurde ausgeräumt, abgeräumt, gesprengt. Und diese Häuser waren dann, sagen wir mal, ein halbes Jahr vorher schon leer. Und dort befanden sich dann marodierende Banden und außerdem ich noch mit meiner Malerei und habe dann leere Zimmer gemalt und habe die Reste der Leute gemalt, die da gewohnt haben. Die verschwindenden Reste, das waren alte Zahnpastatuben, das waren Dosen, das waren Milchreste, die dort sich ausgeschüttet hatten und so weiter. Und aus dem habe ich dann Kunst gemacht, glaube ich jedenfalls.
Wann haben Sie angefangen, Kunst zu machen? Sie sind schon als Jugendlicher durch das Bergische Land gezogen. Dort wurden Sie geboren und haben gemalt. Wann ging das los? War Ihnen damals schon klar, dass Sie Maler werden wollten?
Ja, das wünscht man sich manchmal und dann türmt sich dann plötzlich ein Berg auf, da kann man gar nicht drüber gucken. Das heißt, man sagt, das geht gar nicht. Das ist so unwahrscheinlich, dass man also Künstler werden kann, davon leben kann, dass die Berufsaussichten so fatal sind, dass man das besser lässt. Ich habe dann versucht, Grafik zu machen. Ich habe auch Grafik gemacht. Ich habe lange davon gelebt, also mehrere Jahre. Ja, dann ist man plötzlich doch so weit, dass man sagt, jetzt muss ich es versuchen. Bei mir war es übrigens so, wir gingen über die Brücke von Werden, da hatte ich dort also Studien begonnen in der Folkwang-Schule in Werden-Essen und mit einem Kommilitonen, der war ein Jahr älter als ich und der sagte, wenn du als junger Mensch nicht versuchst, diesen Sprung zu machen, machst du ihn später nicht mehr. Und das hat mir gefallen. Also ich habe dann einige Jahre gezögert, muss ich sagen. Aber mit 22 Jahren wollte ich Kunst machen.
Haben eigentlich Ihre Eltern Ihre künstlerischen Bestrebungen unterstützt oder war das ein Fremdkörper in Ihrer Familie?
Das war ein Fremdkörper, durchaus, ja. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und da war das gar nicht möglich, dass sowas ins Auge gefasst werden konnte überhaupt. Und das ist aber auch ein Witz unter Schauspielern und auch unter Künstlern so. Das heißt, der Witz geht einfach nur so, war es der Wunsch deiner Eltern, Künstler, Schauspieler zu werden oder dein eigener? Und dann lachen sich alle halb kaputt, denn es ist niemals der Wunsch der Eltern, dass man sowas macht.
Und woher haben Sie das Selbstbewusstsein dann doch genommen, dass Sie es schaffen?
Ja, das Selbstbewusstsein muss man sich jeden Tag selbst zusammenbauen wieder. Also es kann durchaus sein, das habe ich ja dann öfter erlebt, dass man dann sagt, lassen Sie es sein. Also das war einmal bei einer Vorstellung in Düsseldorf auf der Kunstakademie. Herr Macke tanzt, das werde ich nie vergessen, dessen Bilder mir aber auch sofort nicht gefielen, die sah ich. Ne? Und das hatte natürlich auch, das hat er bestimmt auch sofort gemerkt, Herr Gute. Aber der sagte, dann wissen Sie, das ist so abenteuerlich, lassen Sie es auf jeden Fall sein. Sie müssen, wenn Sie überleben wollen, Professor werden, sonst geht es gar nicht. Sie können davon nicht leben, keiner kann davon leben, hier in Deutschland nicht. Also er gab mir dann den guten Rat, lassen Sie es sein, es ist besser so.
Na, zum Glück haben Sie es ja nicht sein gelassen, aber Sie sind auch Hochschulprofessor geworden. Diesen Rat haben Sie beherzigt.
Ja, da liegen dann immer Jahre dazwischen. Und es ist ja immer wieder das Wort kursiert. Also er wachte auf am Morgen und war berühmt. Das ist nicht so. Das geht nur Stück für Stück, also Schritt für Schritt und so. Das ist gar nicht möglich.
Lassen Sie uns nochmal zurückschauen auf Ihren Studienbeginn. Damals war ja die Abstraktion eigentlich die vorherrschende Malrichtung an den Hochschulen in der künstlerischen Welt. Die Pop-Art war gerade so am Kommen. Sie haben aber Ihre ganz eigene Richtung gesucht. Warum konnten Sie sich keine der beiden herrschenden Strömungen anschließen?
Ich wollte das auf gar keinen Fall. Also das Informelle lag mir nicht, das war mir auch zu unpersönlich. Wenn Sie heute hingucken, sehen Sie, wen erkennen Sie denn da? Was für ein Mann steht dahinter? Das kann man nicht erkennen. Und das war auch eine Botschaft, die ich nicht haben wollte, die ich nicht geben wollte, die ich nicht vertreten konnte, überhaupt nicht. Und dann habe ich ja dann sozusagen im Stillleben-Bereich eine Marktlücke gefunden. Und die Pop-Art schob sich denn da rein, was mir sehr behagte, die habe ich sofort erkannt, dass das der Umschwung war vom total informellen, weil es jahrelang schon auf der Stelle trat. Da wusste ich, das ist das Signal, was also einen Umschwung verrät. Aber ich konnte dann nicht aufspringen, weil ich schon was anderes hatte. Und es lag mir auch nicht. Diese Reklame, die ich ja vorher abgelehnt hatte, das konnte ich nicht vertreten. Ich wollte was anderes.
Damals, wie gesagt, Abstraktion war eine der großen Bewegungen in der Malerei. Und Sie haben mal gesagt, abstrakte Malerei ist die Auflösung der Malerei durch die Malerei. Die Abstraktion würde das Wesen der reinen Kunst suchen. Reine Kunst, was ist das?
Ja, das ist immer der Stein der Weisen, der gesucht wird. Also Malevich glaubt, er hatte ihn mit dem reinen Quadrat. In Wirklichkeit hatte er nur die orthodoxe Malerei weitergeführt. Das kann man nachweisen. Es gibt in den Ikonen mehrfach ein Quadrat eingesetzt in den Gewändern der Heiligen. Und das hatte ihn fasziniert, auch schwarz auf weiß, genau so. Und auch das Kreuz gibt es schon und so. Und dieser Endpunkt der Malerei, die Malerei an sich, das ist natürlich etwas sehr Schönes, wenn man das irgendwann mal ermitteln würde. Das geht natürlich nicht, aber dieser Traum, dieser Wunsch davon, der baut sich immer wieder auf und wird gesucht und ist auch heute noch ein bisschen im Gespräch, wenn auch viel dünner und viel weniger intensiv als zum Beispiel in den 20er Jahren und dann wieder nach dem Krieg. Da war doch die Vorstellung, dass es eine Malerei geben müsste, die allgemeinverbindlich sich aufbauen könnte. Da war da eine große Hoffnung. Die Hoffnung ist heute wesentlich kleiner. Und das ist auch dadurch, dass die Malerei sich auch zerkleinert hat. Sie hat sich zerschlagen in 1000 Splitter.
Bei der Abstraktion ging es ja um Form und Farbe. Reicht das? Ist das das, was ein Bild ausmacht, Form und Farbe?
Ja, das ist bis heute noch die große Frage, die mich auch immer wieder fasziniert und auch andere. Braque, Picasso, Léger, Gris, die vier waren es, die das maßgeblich gemacht haben. Die Gegenstände so zu zerlegen und in ihrer Wesenhaftigkeit wieder aufzubauen und da was anderes draus zu machen, also es ist mit Sprache nicht zu erklären. Und dann wurde natürlich sehr viel Ablehnung laut und irgendwann gewöhnte man sich daran. Irgendwie hat sich das dann in der Sehweise der Allgemeine festgesetzt und wir finden diese Bilder heute schön. Warum wir sie schön finden, wissen wir gar nicht.
Sie sagen, die Abstraktion beginnt schon bei Cézanne. Ja, wieso eigentlich? Wenn man sich so die Bilder vorstellt.
Ja, doch. Cézanne ist das Nachweis. Es gibt ja fast ganz abstrakte Bilder von Cézanne schon. Und er wollte das nicht. Er hatte eine unglaubliche Schwierigkeit zu malen. Das wird heute auch immer vertuscht. Er wird von Anfang an als Genie dargestellt. Und das finde ich auch ganz falsch und auch ganz unnötig. Denn er hat sich bis zu diesem vielleicht größten, einer der größten Maler der Moderne, emporgekämpft durch Disziplin. Er konnte nicht gefällig malen. Das war ihm versagt, vollständig. Und er hat das ein paar Mal versucht, auch heroisch zu malen und so. Die Bilder kann man jetzt noch in Paris bewundern oder bestaunen. Es sind doch ziemlich abschreckende Beispiele. Und man sagt, das ist Cézanne, daraus wurde Cézanne. Ja, es wurde daraus Cézanne durch Disziplin, durch Verkleinerung und durch Lernen an der Natur. Und er hat dann herausgefunden, dass die Strukturen, wenn man die richtig erkennt, das hell, dunkel und der die einzelnen Aufbauten, die ein Bild durchziehen, dann wird das Bild sehr stabil und wird auch gleichzeitig wieder spannend. Und er hat sich daran gehalten und hat mit diesen Elementen seine Kunst aufgebaut. Und sie ist nicht als Impressionismus oder als Landschaftsmalerei bekannt geworden, sondern von Anfang an als eine Gratwanderung an der Realität vorbei.
Die Künstler haben im Laufe der Jahrhunderte immer wieder ja natürlich versucht, ihre Kunst zu verbessern. Sie sahen sich in Traditionen und der Ursprung ist ja eigentlich die Verherrlichung der Religion, der Mächtigen. Sie sagen, die Moderne hat versucht, sich davon zu befreien. Warum war das nötig?
Ja, das sieht man ja an der griechischen Kirche. Das Oströmische Reich blieb ja dann sehr orthodox von Anfang an und hat das nie zugelassen, dass irgendwie in der Malerei eine Veränderung entstand, über die Jahrtausende nicht. Es sind wunderschöne Sachen da entstanden, aber eine Veränderung durfte nicht sein. Und die Kunst diente nur der Religion und dem Kaisertum. und war nicht zum Genuss, also vorgesehen, nicht als ästhetischer Genuss. Das hat sich dann hier im Westen allmählich verändert, und zwar durch Individuen. Also Giotto zum Beispiel ist der Große, der da einen Ruck reinbringt und ein Individuum entsteht, welches handelt, welches auch mit Kraft handelt und welches nicht diese pure Erhabenheit hat, sondern welches also eine Dynamik entwickelt. Das ist eine Veränderung, die dann leise wirkt, und der Nächste, der verändert das dann noch mehr, der bringt dann noch Schatten dazu, der macht das noch deutlicher, die Realistik, die dahinter steht. Und so entsteht langsam die Frührenaissance an der Religion vorbei.
Was war dann das wirklich Neue an der Moderne, wenn schon so früh die Malerei angefangen hat, sich von ihren Inhalten zu lösen?
Die Renaissance ging ja erst einmal auf Realität aus, auf totale Realität. So, und dann hieß es jetzt Realität eingebunden in Themen des Glaubens noch meistens. Deshalb sehen wir immer noch diese großen Bilder, die eindeutig religiösen Themen angehören. Aber dann allmählich löste sie sich doch davon. Es entstand eine freie Malerei, die sich verkaufte, also das frei verkaufte Bild, welches hin und her transportiert werden konnte. Die Moderne selbst hat ja dann die Malerei an sich für ihr Thema genommen. Das merkt man schon im Impressionismus. Man glaubt immer, der Impressionismus, ja, das ist so schon sehr schön gemalte Malerei und so. So war es nicht. Das sehen wir heute so, als ob es selbstverständlich ist. Die Bilder sind alle viel zu farbig. Das Auge hat das so nicht wahrgenommen. Es entsteht da ein feiner Bruch bei Manet, der aber sehr sichtbar ist und der auch von der Gesellschaft wahrgenommen wurde und dann auch bekämpft wurde.
Wenn man das jetzt mal ganz grob holzschnittartig zusammenfasst, kann man sagen, zuerst war die Religion, dann die Realität, dann beschäftigt sich die Malerei überwiegend mit sich selbst. Und was kommt dann?
Ja, das ist die Frage. Jetzt weiß die Malerei nicht mehr weiter. Sie hat ihre Themen sozusagen ausgeschöpft. Sie muss jetzt wieder von außen, und das nimmt sie ja auch auf, siehe Neo-Rauch oder siehe Pop-Art oder wie auch immer, es kommen immer wieder neue Versuche, jetzt eine Realität reinzubringen, die Bezug nimmt auch zu gesellschaftlichen Themen, also zu politischen Themen und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob das gelingt. Das weiß ich nicht. Wir dümpeln jetzt so ein bisschen dahin.
Sie sagen, Malerei, Kunst ist heute etwas, was teilweise fast schon selbst an die Stelle von Religion getreten ist. Eine Art Religionsersatz.
Die Bilder von Stochau zum Beispiel, die Schwarze Madonna, das Bild ist ja eigentlich ein Bild. Da aber geht auch heilige Wirkung von aus. Und die Leute glauben daran. Und von einigen großen Bildern, zum Beispiel auch von der Mona Lisa, geht auch so etwas Ähnliches aus, wenn auch auf ganz andere Art, intellektueller natürlich. Aber der Intellektuelle von heute muss sowas gesehen haben, um mitreden zu können. Und dann glaubt er, so einen Rest von Metaphysik zu finden. Da kommt dann noch dazu, diese Arbeit von Beuys, wenn Sie so sehen, das wirkt ja doch oft wie Reliquien, eingepackte Reliquien. Ob da nun ein Stock drin ist oder ein Knochen, das ist egal. Das wird genau so auch dann behandelt und auch so beredet. Und aus der Religion, weil sie auch so lange mit der Religion, für die Religion gearbeitet hat, hat die Malerei etwas von diesem Versprechen der Metaphysik mitgebracht. Und dem ist sie immer noch irgendwie verpflichtet.
Braucht die Kunst Metaphysik oder Mythos?
Manche Bilder, also ganz eindeutig so an seinem Kiefer, wenn das nicht der Versuch ist, wieder zurück in die Tiefe des Weltraums zu gehen, also des geschichtlichen Raumes, das ist voller Wunschdenken nach irgendwelchen großen Ereignissen, die also durchaus mythologisch dann und auch metaphysisch fundiert sind.
Und wie sehen Sie das bei Ihren eigenen Bildern? Ist da Mythos? Suchen Sie Mythos?
Ein bisschen schon, ja. Aber ich suche auch das aus der Anschauung. Ich suche das manchmal auch im Stillen. Also mehr hat mich eigentlich interessiert, zunächst einmal, warum sind die Dinge schön? Warum finde ich das schön, das nicht schön? Ist das alles nur Geschmackssache oder kann man das auch mit Malerei verändern? Also ich kann eine verbeulte Blechdose, eine verrostete Blechdose mit Malerei zu einer schönen Blechdose ummalen. Das sind ganz leichte Verschiebungen, jetzt physisch gesehen. Aber psychisch gesehen sehen Sie was anderes plötzlich. Und das hat mich fasziniert, deshalb diese lange Auseinandersetzung mit diesen Dingen. Aber dahinter stand natürlich noch mehr. Da war auch natürlich, wie weit kann man sich zurückziehen? Wie weit kann man gehen, wo das Hässliche durch Malerei noch zu retten ist?
Sie suchen den flüchtigen Moment, das Rauschhafte. Wie macht man das als Maler? Die Leinwand ist ja starr.
Ja, das ist wirklich eine Frage. Ich muss sagen, in dem Moment bin ich ja nicht voller Angst, aber doch voller Ratlosigkeit. Es gibt ja Maler, die sagen, ich fange an und höre auf und so. Das geht bei mir nicht. Ich gehe ein bisschen hin und her und weiß es nicht und dann muss ich anfangen. Ich habe etwas vor mir. Ich sehe etwas vor mir. Nehmen wir mal an, ich sehe in einer Hecke irgendwie die Situation, die mich fasziniert. Eine auch mythische Situation jetzt in Norddeutschland, so mit irgendwelchen Wolken darüber oder so. Und ich fange an und dann muss das alles relativ schnell gehen. Muss nicht, aber ich versuche das in einem Anlauf von Vertrauen und Kraft zusammenzubündeln. Und irgendwie ist es das dann oder nicht. Die Anspannung ist ziemlich groß dabei.
Man sagt ja auch, der Bildhauer Giacometti hätte versucht, den flüchtigen Moment festzuhalten. Bei ihm hat es eine Zeit lang dazu geführt, dass seine Figuren immer kleiner waren, weil er immer mehr weggenommen hat, bis sie fast selbst zum Nichts zerfallen sind. Sehen Sie da Parallelen zu sich?
Ja, durchaus. Also das kann ich heute durchaus sagen, dass das ein bisschen auf mich so gewirkt hat auch. Aber er hat ja danach auch wieder größere Sachen gemacht. Zunächst also immer kleiner, bis das in einem Faden, bis zu einer Erbsengröße. Und er hat gemerkt, das ist dann doch keine Plastik mehr. Das ist schon irgendwie der Versuch einer mystischen Handlung. Aber es ist keine Kunst mehr, was man da macht. Und dann hat er sich wieder vergrößert. Er hat sich dann auch vollkommen geöffnet, also die totale Formlosigkeit, die es ja eigentlich hat, das Ganze. Es ist ja nur meistens ein Stift, der sich von der Erde erhebt, als Mann, als Mensch. Diese Dinge blieben dann übrig für ihn und es ist in seiner ganzen Tragweite oder in seiner Schönheit sehr schwer zu verstehen, finde ich. Giacometti. Es gab hier mal eine Ausstellung, da waren hier in Berlin, da hat man Giacometti mit den alten Ägyptern zusammengestellt und Giacometti konnte da nicht bestehen. Das konnte er auch gar nicht, weil eben er vollkommen formlos war. Die Form, die harte Form, die bewusste Form der ägyptischen Kunst hat da keinen Spielraum für ihn gelassen.
Flüchtigkeit ist schwer zu erfassen. Werner Haftmann, der Kunstkritiker, hat einmal von Ihnen gesagt, Sie würden Kalenderblätter der Existenz malen. Sehen Sie das auch so?
Ja, das, da war er auch so ein bisschen in seiner eigenen Sprache verliebt. Aber er hat das auch immer bewundert oder doch sehr gut gefunden, wenn ich das so im direkten Anlauf immer anfing, die Bilder. Dass ich die nicht vorschichtete und dieses und jenes machte, sondern dass die irgendwie dann entstanden und das fand er sehr gut. Und das Kalenderblattartige, das hat er ein paar Mal so ein bisschen erlebt, aber da muss man wissen, die Kraft reicht nicht aus. Sie können das 2-3 Mal machen und dann muss man aufhören, weil man sich dann auch nicht mehr so konzentrieren kann, dass es was wird. Es wird dasselbe, es wird dann immer wieder gleich.
Wie wichtig ist Vergänglichkeit für Sie?
Ja, sehr. Wir sind alle vergänglich. Die ganze Welt, jeden Tag springt es einen an. Die ganze Weltgeschichte ist jetzt wieder ins Wanken geraten und ich finde, das wird wohl immer so weitergehen. Als ich jünger war, war noch der Traum da, dass diese Gesellschaft, die wir jetzt hier haben, von Amerika beschützt, dass die dann doch den ewigen Frieden bringt. Und wenn man dann so alt ist, dann könnte man in Frieden zurückblicken auf die Kämpfe, die mal waren. Und wir sehen, jetzt ist es ganz anders. Es fängt wieder in viel größerem Maßstab an und so ist es in der Kunst auch.
Dass Sie sich mit Vergänglichkeit auseinandersetzen, hat auch Ihr Musikwunsch gezeigt. Sie haben sich von uns gewünscht, Der Tod und das Mädchen von Franz Schubert, gespielt vom Amadeus-Quartett. Thank you. Das war der dritte Satz aus Der Tod und das Mädchen von Franz Schubert, gespielt vom Amadeus-Quartett. Gewünscht hatte sich diese Musik der Maler und Professor für bildende Kunst Klaus Fußmann, heute zu Gast im Talk auf NDR Info. Herr Fußmann, Vergänglichkeit spielt eine Rolle. Vergänglichkeit, das heißt in unserer modernen Zeit auch Müll, Dreck, Hinterlassenschaften von Menschen. Sie haben es schon geschildert, wie Sie als junger Künstler durch Berlin gezogen sind. Und Sie haben auch Müllhalden gemalt, draußen am Wannsee. Und Sie sagten einmal, Sie sind durch Müllhalden zur Landschaftsmalerei gekommen. Wie war das?
Ja, wiedergekommen, muss man sagen. Also ich malte auf der Kippe am Wannsee, aber es war eigentlich für mich ein Protest auch. Es war als Protest gedacht für die Vermüllung unserer ganzen Gegend, unserer ganzen Kulturlandschaft, und die sich dann wieder in Kunst umwandelte. Es hatte natürlich auch etwas Heroisches, das heißt also Müll, der durch die Welt weht und so, das kann natürlich auch wie ein Kriegserlebnis sein. Und diese Bilder strahlen das aus, die heute da sind. Und ich war einer der Ersten, der das gemalt hat, überhaupt. Ich kenne noch einen Schweizer, der das gemalt hat, aber sonst keiner mehr. Und ich war aber hier in Berlin ganz eingekastelt, das muss man jetzt mal sagen. Und ich konnte also nur Wannsee raus und da das machen. Und dann hätte ich nach einer Bars fahren können, da gab es ein bisschen Bauernschaft noch. Und ich stellte irgendwann fest, dass ich da, also im Juni, dass ich noch keinen Grashalm gesehen hatte, sondern nur immer Häuser, Häuser, Häuser. Und dann sind wir nach Norddeutschland gefahren und haben dort bei Freunden, also an der Ostküste, dann gewohnt, und dort habe ich gemalt, und da habe ich so ein bisschen angefangen wieder mit Malerei. Dann sind wir zu den Lofoten gefahren, weit im Norden, und dort habe ich dann mit Aquarell die Landschaft wieder gefunden, die ich eigentlich als Kind schon so liebte, also den Himmel und die Veränderungen. Und so habe ich mich dann dem üblichen Malvorgang hier in Berlin und auch sonst widerstrebend der Landschaft genähert. Es war auch ein Protest dabei.
Ein Protest gegen die herrschende Kunstrichtung?
Ja, das ist nicht so einfach. Wenn Sie so eingebunden sind, die Stillim und die Antoyos, die hatten sich schon also bewährt, die galten als Außenstehender, ja, aber dann doch noch jetzt geduldet, nicht? Und jetzt kam ich wieder mit Wiesen und Wäldern und Meer und allem drum und dran, und das dann war zu viel.
Sie sind ja dann noch einen Schritt weitergegangen und haben angefangen, Blumen zu malen. Hatten Sie da Angst, dass Sie in eine Ecke geschoben werden, wo Sie nicht hingehören?
Ja, also ich konnte da gar nicht gegen an. Das waren erst verwelkende Rosen. Die habe ich dann gemalt. Ich dachte, das passt ja alles noch gut zu mir. Aber da hieß es, auch das ist, also das geht nun gar nicht mehr. Das Aquarell war sowieso verpönt, auch zu der Zeit. Und dann kamen die Bilder dazu. Und dann hieß es ja so, nicht. Diese Neuanfänge auf diesem Gebiet, das haben wir hinter uns, das ist ein für alle Mal zu Ende. Man malte damals Hard Edge. Das waren riesige Bilder aus Amerika, und das wurde hier dann nachempfunden. Und das war die neue Malerei, die gefragt war. Und da war ich ein totaler Außenseiter. Und das wurde mir allerdings dann auch sehr deutlich gesagt. Aber ich hatte auch Erfolg. Und das war nicht so schön. Also das gab dann auch wieder Ärger, der das Ganze dann wieder ein bisschen steigerte. So kriegte ich dann sehr miese Kritiken oft. Aber es half nichts. Ich musste dann weitermachen. Sie können ja nicht zurück. Wenn Sie dann sagen, so, jetzt höre ich damit auf. Ich bin wieder brav. Ich mache jetzt wieder das, was alle machen. Nee. Dann heißt es ja, jetzt kommt er wieder an und will wieder mitmachen bei uns. Das geht schon mal gar nicht. Also dann müssen Sie auch durchmachen.
Was hat Sie denn an den Blumen so angezogen?
Eigentlich dieses frühe Verfallen, dieses schnelle. Blume blüht und dann ihre unglaubliche Präsenz hat, ihre farbige Präsenz und auch sonst diese Strahlkraft, die sie ausdrückt. Und dann zerfällt sie sehr schnell. Es geht ja alles in einem ganz kurzen Zeitraum. Es gibt ja keine Blume, die 4 Jahre besteht. Also die dann nochmal blüht, ja, aber nicht die einzelne Blüte. Das gibt's nicht. nur als Papierblüte.
Manche Ihrer Blumenbilder und auch manche Landschaften bestehen ja fast nur noch aus Farbflächen. Man weiß zwar trotzdem, dass es Blumen sind und man sieht irgendwo die Landschaft, aber es erinnert einen auch sehr stark an abstrakte Bilder, wo eben Farbfläche an Farbfläche gesetzt wird. Haben Sie selbst das Gefühl, dass Sie dann schon teilweise abstrakt malen?
Ja, wieder ein bisschen, auf jeden Fall. Die Malerei an sich hat einen ganz faszinierenden Wert. Und zwar, wenn man sich mit Malerei beschäftigt, dann sieht man, wie ein Maler, nehme ich jetzt nochmal Manet oder auch, ja, wie soll ich jetzt hier in Deutschland nehmen, jetzt nehme ich mal einfach Kirchner und so, wie die mit der Farbe, mit der Textur der Farbe etwas hervorbringen, was also nicht nur das Dargestellte ist, sondern auch eine Einheit für sich wieder bildet. Und da kann man erkennen, wie lässig der Maler malt, wie ausgeglichen er ist, wie einfach er zurückgehen kann, welche Konsequenz er bringen kann. Also diese resolute Art, etwas runterzumalen, das ist sehr wichtig und das macht die Faszination aus. Und wenn man das dann verbindet mit einer Landschaft, dann ist die Faszination groß. Der Maler malt aber immer nur für sich. Der fasziniert sich selbst mit seiner eigenen Malerei. Anders geht es gar nicht. Daran glaubt er und das muss er auch vertreten. Wenn aber seine Ästhetik höher ist oder jetzt vorauseilend ist seiner Gemeinde oder der Gesellschaft, dann wird er nicht verstanden und dann steht er alleine und dann heißt es, was soll das jetzt? Ja, und er kann sich ja auch irren, ich kann mich selbst irren und es ist tatsächlich nichts. Aber ich kann nicht zurück, ich kann nicht sagen so, ich versuche es jetzt anders, euch recht zu machen und so, das geht nicht.
Wie wichtig ist für Sie, dass Sie immer noch einen Gegenstand als Ausgangspunkt haben, auch wenn Sie fast abstrakt malen?
Ja, das ist ganz wichtig. Da haben Sie einen Halt. Davon ausgehend, also das Meer, der Strand, die Felder, der Himmel. Nehmen wir mal diese Punkte. So, da haben Sie dann Fixpunkte, wo Sie sich nicht festkrallen können, aber die sofort erkennbar sind. Wenn Sie die aufgeben, dann malen Sie nichts. Also Sie müssen dann versuchen, im Nichts zu malen. Das ist das Allerschwerste. Und Sie malen immer wieder das Gleiche. Das ist wie ein Rundgang durch einen Wald, wo Sie nicht wissen, wo der Weg ist. Und Sie stellen nach einer halben Stunde fest, dass Sie wieder da stehen, wo Sie ausgegangen sind. Sie merken gar nicht, dass Sie sich im Kreise drehen.
Sie haben vorhin gesagt, Kunst muss verstanden werden. Bleibt sie wirkungslos, wenn sie nicht verstanden wird?
Ja, leider ja. Sie muss verstanden werden. Ja, es ist wie eine Formel. Wenn sie nicht verstanden wird, dann sind sie alleine. Und also Picasso hat mal gesagt, ja, dann lege ich das Blatt einfach in die Schublade. Die Wirkung ist dieselbe. Das stimmt natürlich nicht. Aber das ist natürlich in solch einem Wahn möglich. Also wenn man so berühmt ist wie er, ist alles richtig, was er sagt. Aber wenn man nicht so berühmt ist, dann muss man schon fragen, was ist Realität? Und die Realität ist, wenn die Kunst nicht verstanden wird, haben Sie keine Anhänger, dann stehen Sie alleine mit Ihrem Bild. Und das ist genauso, wie Brecht sagt, also vom Theater. Zwei gehören auf jeden Fall dazu. Einer, der es macht und einer, der es ansieht.
Dann sind wir bei der zentralen Frage, die man immer wieder stellt, wenn es um Kunst geht. Was ist Kunst?
Ja, Kunst ist der Traum der Menschheit, würde ich sagen. Von der Erlösung, von der endlichen Erlösung des Kampfes. Es ist auch zum Beispiel das Wort von Dostojewski wichtig auf diesem Gebiet, dass er mal sagte, Schönheit wird einmal die Welt erlösen. Und da arbeitet Kunst eigentlich auch dran, an dem Begriff der Schönheit. Was ist eigentlich schön? Und da vermischt sich das Prinzip Wahrheit und das Prinzip Schönheit vermischt sich in der bildenden Kunst und wird dann wirkungsvoll und hat eine gewaltige Wirkung manchmal. Wir wissen gar nicht, wie oft wir im Kunstleben uns befinden und glauben, wir sind in der Realität. Das stimmt nicht, wir sind in einer Kunstwelt. Auch jetzt schon, überall, immer wieder. Im Film, im Fernsehen, aber auch im Auto sitzt das Design, das alles irgendwo von Menschenhand erschaffene Kunst. Und die richtet sich immer nach diesem Prinzip, etwas jedenfalls.
Aber heißt das dann tatsächlich, dass fast alles Kunst sein kann? Denn Kunst und künstlich ist ja zweierlei.
Ja. Ja, das ist ja von Beuys, das hat er damals da gesagt, hat allerdings auch gesagt, ein Tigerpanzer oder was er da sagte, ist viel schöner als das, was ich hier mache. Aber das nur am Rande. Das war nicht ganz so gemeint, aber als er hörte, dass die Massen das wollten, diesen Spruch, da hat er das stehen lassen. Und dann hat das eine irrsinnige Wirkung gehabt bis heute. Immer wieder wird gesagt, alles ist Kunst, jeder Mensch ist ein Künstler. Das ist in einer gewissen Weise wahr, aber nur ganz marginal manchmal. Und es gibt dann auch die ganz hochgelegte Latte von Harry Graf Kessler, der sagt, also für mich sind nur einige ganz erlesene Künstler Künstler, Rodin zum Beispiel, und alle anderen, die dann Kunst machen, die machen keine Kunst. Also er hatte schon bei der Kunst Abstriche, das heißt also, die da drunter stehen, sind alle umsonst.
Gibt es heute noch irgend so etwas wie Kriterien, an denen zum Beispiel der Laie beurteilen kann, ist das Kunst oder ist das ja Kunstgewerbe, oder kann man sich auf gar keine Kriterien mehr verlassen?
Man kann sich auf seine eigenen Kriterien verlassen, das ist sehr gut. Man sollte ruhig sagen, das gefällt mir nicht. Also ich bin da auch ganz gegen, wenn jemand sagt, ich liebe Picasso und ich merke, das ist nicht wahr. Er kann das gar nicht verstehen. Und es gibt ganz viele Leute, Mitläufer heute, die versuchen, sich in Kunst reinzudrängen, ohne etwas davon zu haben. Und das ist auch schade und das ist auch gar nicht nötig. Und vor allen Dingen in diesem hypermodernen Bereich gibt es wahnsinnig viel Scharlachtanerie und auch Selbstverleugnung.
Wir erleben ja heute, dass sehr, sehr viele Menschen in Museen gehen, dass Ausstellungen überlaufen sind. Man muss Schlange stehen, um hineinzukommen bei bekannten großen Ausstellungen. Glauben Sie, dass da viele Menschen in der Lage sind, wenn sie die Kunstwerke sehen, sich auf ihr eigenes Urteil, ihre Empfindungen zu verlassen?
Die versuchen es jedenfalls. Also wir waren in Paris, um die Monet-Ausstellung zu sehen. Es war eine wunderbare Ausstellung. Es waren Bilder dabei, die man nie gesehen hatte. Aber wir waren um 11 Uhr angesagt, 11 Uhr abends. Der Platz vor dem Grand Palais, vollkommen voller Menschen. Hunderte standen noch da, die also noch keine Karte hatten. Wir mussten eine Stunde warten, um da reinzukommen. Total voll. Und eine Begeisterung. Und man ging da durch. Ja gut, wir sind etwas anders durchgegangen als die meisten. Aber die Tatsache, als wir dann rauskamen und noch immer diese Masse dort stand und wartete, und wir wussten, bis 4 Uhr, die letzten paar Tage war bis 4 Uhr nachts auf, die stehen bis 3, 4 Uhr da und warten bis zum letzten Moment, um noch reinzukommen, um das zu sehen. Da habe ich doch gemerkt, welche Kraft, welche Faszination auch von Malerei ausgeht, was hier in Deutschland oft ein bisschen untertrieben wird. Und nebenbei, also Theater und Musik ist wesentlich präsenter, oder wird so jedenfalls gehandelt, aber in Paris eben nicht. In Frankreich ist es wohl die erste Kunstrichtung, die akzeptiert wird und die dort Massen auf die Beine stellt. Und die machen das nicht aus Mitlauferei oder aus Opportunismus, sondern die sind daran interessiert. Die wollen das wirklich sehen. Das ist schon faszinierend. Also wir leben da in einer sehr hoffnungsvollen Zeit, finde ich. Der Wunsch, in der Malerei etwas zu sehen, etwas zu finden, was doch eine große Befriedigung verspricht oder dann auch erfüllt, der ist sehr groß.
Sind wir da wieder an dem Punkt, wo man sagen kann, Malerei, Kunst ist auch so etwas wie Religionsersatz, der Wunsch, an etwas Unsterblichem teilzuhaben?
Ja, immer wieder, gerade auf diesem Gebiet, die Bilder haben im Hintergrund die Faszination der Metaphysik, also des Übergeordneten. Und der Künstler versteht es auch oft, das so einzubauen, manchmal auch ganz unbewusst. Und der Seher, der Beschauer findet sie und geht nach Hause und hat etwas erlebt, was er nicht vergisst. Das hat sich in seinem Kopf gespeichert. Und er glaubt daran. Ich auch.
Muss ein Kunstwerk einmalig sein, um diese Faszination auszuüben? Ich denke zum Beispiel gerade daran, dass sich sehr viele Menschen schwer tun, Fotografien so ähnlich hoch zu bewerten, wenn sie einen Abzug haben, wie etwas, was unmittelbar mit der Hand gemacht ist.
Ja, die Fotografie können Sie ja jederzeit wiederholen. Das ist schon ein Unterschied. Wenn ein großer Fotograf, hier die Nothelfer, wenn die sowas machen, selbst in ihre Dunkelkammer, dann hat das schon authentischen Wert. Das ist wahr, aber meistens werden die ja zu Hunderten dann irgendwie reproduziert. Und ein Bild ist ja dann das Gemachte, das Gemalte, der Kampf des Malers, der Widerstand gegen die Realität, der ist dann noch zu sehen, also die Farbe und so weiter. Und das hat einen sehr hohen sinnlichen Reiz auch.
Ich finde eine Begebenheit sehr interessant, die Sie einmal aufgeschrieben haben. Und zwar waren Sie in einem Antiquariat unterwegs und es fiel Ihnen ein Katalog in die Hand. Und für einen Bruchteil einiger Sekunden, schreiben Sie, haben Sie nicht gemerkt, dass Sie ein Bild von sich selbst betrachten. Was Sie gesehen haben, war Melancholie, Zerrissenheit und ein Hauch von Schönheit. Das verraten Sie uns. Aber Sie haben uns nicht verraten, was das bei Ihnen bewirkt hat. Waren Sie damit sich zufrieden oder waren Sie damit sich unzufrieden?
Ja, ich erkannte zweierlei. Ich erkannte die Kritik, die mir immer geleistet wurde, dass man sagte, nee, der ist zu unordentlich. Das ist ja oft so. Es gibt Menschen, die sagen, das kaufe ich nicht, das ist mir zu unordentlich. Und dann aber vor allen Dingen auch diese Zerrissenheit, diese doch schrille Art, die ich gar nicht so empfinde. Und das plötzlich war, stand mir dann leuchtend vor Augen. Und ja, und das war schon auch ein bisschen deprimierend. Auf der anderen Seite eben auch, dass es doch eine große Intensität hatte. Und das war die Rettung des Ganzen. Und so war ich dann also eigentlich so weit wie vorher, aber so ein bisschen orientierter, komischerweise. Ich wusste jetzt, was ein Ablehnender oft sieht. Warum er mich ablehnt überhaupt, das habe ich oft gar nicht begriffen, aber heute weiß ich es schon. Oder besser, ja.
Ablehnung und Erfolg. Wenn man sich heute anguckt, was am Kunstmarkt besteht, was am Kunstmarkt Erfolg hat. Es gibt ja sehr viele Spiele am Kunstmarkt. Da ist der Künstler selbst, da ist der Sammler, da ist der Galerist, der ihn herausbringt. Da sind die Museen, da sind die Kunstkritiker. Aus Ihrer Sicht, wer macht heute den Kunstmarkt, wer bestimmt, was heute große Kunst ist?
Ja, das wird natürlich von einer gewissen Riege, die in Deutschland, also im Kölner Raum sitzt, bestimmt. Und die eigentlichen Drahtzieher sind mehr oder weniger im Hintergrund oder geben das nicht zu, dass sie das machen und dass sie die Verbindungen haben, die dann wirksam werden, also für große Ausstellungen.
Können Sie das ein bisschen näher beschreiben, wie das funktioniert?
Ja, das funktioniert so, ja, dass es darum geht, wer nach Venedig geht, Biennale Venedig, und dann, ja, dann schaukelt sich das so auf und siehe da, es ist doch wieder jemand, wo man gar nicht mit gerechnet hat und der aber zu diesem Kreis dann wieder Verbindung hat. Und so geht es immer weiter, schon seit Jahrzehnten. Das ist auch dann bei der Documenta so in Kassel so, das wird das auch so ein bisschen ausgesucht und gesteuert. Ganz klar. Aber daneben gibt es natürlich auch dadurch, dass Deutschland also mehrere Zentren hat, hier in Berlin ein kleines, aber dann auch große Bemühungen in München, dass die sich selbstständig gemacht haben und auch schon immer selbstständig sind. Und so gibt es die Möglichkeit, dass auch der Einzelkämpfer noch eine Chance hat. Und es gibt auch so Gruppierungen wie zum Beispiel die norddeutschen Realisten und so, die plötzlich doch Erfolg haben und auch gekauft werden. Wenn sie aber im hohen Maßstab arbeiten wollen, dann kommen sie auf ganz große Schwierigkeiten, wie zum Beispiel jetzt, als denn plötzlich Neo Rauch und diesem Hadi Lütke in Basel zur Messe die Teilnahme gekündigt wurde. Und das waren deutsche Galeristen, die das gemacht haben.
Also sind die Mächtigen heute die Galeristen?
Ja, nicht immer. Die werden dann auch wieder gesteuert. Das ist, die das gemacht haben, das waren ja Berliner Galeristen, die gar nicht viel zu sagen haben. Aber die sind instruiert worden, das zu machen. Das liegt so auf der Hand, dass das so sein muss. Warum sollen die ihn ausjurieren? Da hängt immer was mit dran, wenn der weg ist, wenn die weg sind. Das ist ja nun das größte Zugpferd gewesen der Deutschen, was man da überhaupt aufstellen konnte. Dann hat man die Szene wieder für sich. Und so wird das sehr oft gemacht.
Also gibt es so einen grauen Kardinal im Hintergrund oder mehrere? Oder?
Mehrere, die sich durchaus absprechen. Es gibt Galerien, die kämpfen tüchtig, um irgendeinen Platz mal in einer Messe und so, kriegen ihn nicht. Die haben aber ein ganz gutes Programm. Also es ist ein zäher Kampf um jeden Zentimeter, der auch zum Teil eben mit staatlichem Geld bezahlt wird. Das muss man auch sagen. Also die großen Ausstellungen, die im Ausland stattfinden und die hier in Deutschland stattfinden, zum Beispiel die Dokumente, das sind staatliche Gelder, die da reinfließen.
Gibt es heute für moderne Künstler so eine Art Erfolgsrezept oder ist das Zufall? Muss man zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Menschen kennenlernen?
Ja, das versuchen die jungen Künstler heute immer, den richtigen Menschen. Das ist auch wichtig, das geht schon so, aber die jungen Künstler von heute haben es irrsinnig schwer. Also die taumeln richtig durch die Welt, die wissen überhaupt nicht mehr. Der Kunstmarkt ist groß, aber er ist nicht mehr so bedeckend wie früher. Also die konnten früher sehr schnell ein Bild von 1000 D-Mark verkaufen. Das können sie heute in Euro nicht mehr. Die Leute wollen heute, die meisten, sammeln auf Beständigkeit. Die wollen sehen, dass das, was sie gemacht haben, also Bestand hat und dass das Mehrwert wird. Das hat sich jetzt so eingebürgert. Und die Malerei wird natürlich verpönt und es sind immer weniger, die mit Malerei herankommen, sondern die meisten wollen natürlich wiederum in das herein, was schon da ist. Das heißt also mit Objekten, die sie gebastelt haben oder so. Und das gibt es dann schon zu 100. Und so stößt man auf einen vollen Markt.
Aber Sie sprachen ja Neo Rauch und andere an. Man hat doch das Gefühl, dass moderne Malerei wieder geht.
Ja. Das ist aber auch was Besonderes gewesen, die Leipziger Schule. Da sind ja nur ein paar Mann. Ich habe mich auch gehalten. Es geht schon, aber sie müssen sich darauf einstellen, dass sie ununterbrochen bekämpft werden. Etwas anders behandelt werden als andere. Manchmal stellt man sich auf den Kopf und fragt, was soll das denn hier? Das wird alles so hingenommen. Sie können alles verkaufen, wenn sie das richtig hinkriegen, wenn sie die Maschinerie dafür haben. Aber wenn die Maschinerie weggezogen wird, dann kommt die Wahrheit schon an den Tag und dann fällt das alles zusammen sehr schnell.
Heißt das, dass im Laufe der Zeit sich rausstellen wird, im Nachhinein, was wirklich Kunst war oder nicht? Ist die Vergangenheit da vielleicht, sagen wir mal, objektiver als das aktuelle Geschehen oder gerät auch wirklich gute Kunst in Vergessenheit?
Gute Kunst kann auch in Vergessenheit geraten, ja, jahrhundertelang. Aber es ist durchaus so, dass das, was nun offensichtlich sehr komisch ist, dass das dann plötzlich mit einem Schlag wieder verschwindet. Also als ich jung war, war das gesamte 19. Jahrhundert verschwunden. Kaulbach, Lehnbach und so, wie sie alle heißen, Piloti, die waren alle verschwunden. Das galt als Nicht-Kunst. Die wurden auch aus den Museen herausgetan und wurden in den Keller gesteckt. So. Und dann gab es hier in Berlin ein Mann, Rothaus, der hat dann den Salon Imaginaire gemacht. Und dieser Salon hat auch die besten Bilder, also von Amerika bekommen, überall von England, in dieser 19. Jahrhundertmalerei, Deutsche natürlich auch. Und der Rothaus wollte aber nur damit zeigen, wie komisch diese Malerei war. Das Volk wollte das aber. Und es war ein irrsinniger Erfolg, aber anders als er es sich gewünscht hatte.
Wenn Sie über die Chancen der Malerei reden für die Zukunft, da klingt ja eine ganze Portion Skepsis und auch ein wenig Pessimismus durch. Nicht umsonst haben Sie ja auch in den 80er Jahren schon ein Buch geschrieben, das heißt Die verschwundene Malerei. Auf der anderen Seite waren Sie Hochschulprofessor, Sie haben junge Künstler ausgebildet. Was haben Sie denen denn gesagt? Wie kann man mit so einer pessimistischen Haltung andere in ihrem Berufswunsch Maler bestärken?
Ja, Pessimismus ist hier in diesem Falle wichtig. Wenn Sie da reingehen in diesen Beruf mit der Vorstellung, dass Idealismus da herrscht, dann sind Sie verloren. Den Idealismus müssen Sie für sich behalten. Und dann finden Sie auch Leute, die Sie verstehen. Also ich meine, werde ja oft angesprochen, dass man mir sagt, meine Bilder, das ist es gewesen an Malerei, was man sich vorgestellt hat und so weiter und so weiter. Das stimmt dann auch. Aber ins Prinzip müssen Sie selbst das verteidigen, was Sie sind. Und Sie können es nicht jedem recht machen. Das auf keinen Fall. Und das habe ich meinen Schülern immer gesagt. Und die meisten haben dadurch auch überlebt und ganz gut überlebt. So, naja. Da kann man schon leben. Man kann, die Gesellschaft nimmt Sie an als Maler. So ist es nicht. Und wir sind ja auch tolerant. Die meisten sind tolerant. Aber es steckt zu viel Geld da auch hinter. Das darf man nicht vergessen. Dass in dem Moment, wo es heißt, also dieser Mann ist jetzt international aufgebaut, dann entsteht ein Riesenkarussell. Die können alle nicht mehr machen, was sie wollen, sondern die müssen sich dann dem Kartell, sage ich mal, beugen und müssen dann dort mitmachen. Also zum Beispiel weiß ich von Tom Wesselmann, der also sehr berühmt war, morgens dann oft von seiner Galerie einen Anruf bekam und es hieß, bitte um 9 Uhr heute Abend zur Ausstellungseröffnung da und dahin. Und dann musste er da sein, weil er wusste, wenn er das nicht macht, wird dieser Castelli, sein Kunsthändler, sehr wütend und lässt ihn fallen oder macht ihm Schwierigkeiten. Und das konnte er sich nicht erlauben.
Welche Rolle nehmen denn die Museen dabei ein? Sind sie etwas raus aus dem Kunstmarkt? Sind sie noch so etwas wie eine übergeordnete Instanz oder sind sie Teil des Kartells?
Die sind Teil des Kartells geworden. Sie wollten es nicht, aber sie sind es geworden, teilweise durch ihre eigene Arroganz haben sie sich da reingearbeitet. Sie wollten mit den großen Kunsthändlern, mit den wirklich mächtigen und reichen Menschen, die dahinter stehen, hinter einem großen Kunsthändler steht meistens ein noch reicherer Produzent, also ein Banker oder so. Und wollten sie mitmachen, wie Hamburger Bahnhof, das ist ja alles geliehene Kunst und wird dann von dort aus dann wieder verkauft. Also das steigert den Wert des Kunstwerkes in den Augen von Käufern. Und da sind sie also ohne es zu wollen eigentlich, aber doch zu einem Steigbügelhalter geworden.
Also dass quasi Galeristen ihre Werke an Museen verleihen, damit die dort ausgestellt werden.
Ja.
Und dann gehen sie wieder zurück und haben praktisch das Etikett und die Adelsbezeichnung ausgestellt in
Galeristen
Museen.
Galeristen oder auch Sammler, die durchaus Sammler sind, aber dann diese Ausstellung auch dann so haben, dass sie diese Sachen wieder verkaufen können. Also das ist das Gleiche, nicht so ungefähr.
Verlieren damit die Museen ihre Bedeutung, die Kunst für die Nachwelt zu erhalten, wenn der Prozess so weitergeht?
Ja, in etwa schon. Das ist ja bekannt. Zum Beispiel hat man in Zürich einige Sachen von Degas verkauft und hat dafür Baselitz-Drucke gekauft. Dann war natürlich ganz Zürich außer sich, als man das dann erfuhr. Das sind so Fallen, dass es heißt, verkauft ein bisschen von dem Kram da, denn das habt ihr ja nun genügend und dafür kriegt ihr das ganz neu und ganz toll und so. Aber das hat bisher nie was gebracht, weil der Kunsthandel dann auch nicht Nebenwerke haben will, sondern Gutes. Die wissen auch, was ist. Und dann machen die ein Riesengeschäft damit. Und der Kunsthistoriker, der das zu verantworten hat, tut so oder ist so, meistens ist er es ja auch, dass er davon gar keine Ahnung gehabt hat, wie das ist, sondern dass er nur Baselitz zuliebe zum Beispiel sowas gemacht hat.
Aber bleibt den Museen denn in der Finanznot oder in ihrer Finanzknappheit noch anderes übrig, als teilweise den Bestand zu verkaufen? Ist die Politik dazu blauäugig, wenn sie die Etats kürzt?
Ja, das ist auch wieder das, die Frage. Natürlich, man lässt sie alleine, man lässt sie ohne Geld laufen. Natürlich will der Direktor auch mit dem Flugzeug, und zwar nicht dritter Klasse, sondern ein bisschen besser. Business müsste es schon sein, nach New York fliegen und dann braucht er ein bisschen Geld.
Wenn man sich heute moderne Kunst ansieht, fällt auf, dass es überwiegend sehr, sehr große Formate sind, die sich, sag ich mal, der normale Mensch gar nicht mehr ins Wohnzimmer hängen kann im Vergleich zu früher. Warum wird heute so viel groß gemalt?
Ja, weil alle für Falkenberg malen zum Beispiel.
Also Falkenberg, der Sammler in Hamburg.
Ja, das ist ja nicht für Aufhängen gedacht, sondern das wird irgendwo in einem Store dann gewartet und dann ist das auch wie so ein Hort, dass man sagt, wir haben jetzt so und so viel davon, wir haben da und davon. Und der Einkauf war meistens auch nicht so teuer. Und wenn das dann so gesagt wird, dass das steigt und steigt und steigt, das ist dasselbe System, wie wir überhaupt im Kapitalismus jetzt haben. Man schreibt immer höher an. Der Wert wird jedes Jahr höher angelegt. Das ist wie bei all diesen Häusern, die jetzt nicht verkäuflich sind, so ist das bei diesen Bildern auch. Es gibt ganz viele Bilder in Horten, die, wenn man sagt, ja, wenn ich das jetzt auf den Markt bringe, ist es so und so viel wert. Er kriegt es aber nicht, das Geld. Aber es kann natürlich beziffert werden so. Und es wird jedes Jahr nochmal höher beziffert und nochmal höher. Und da sind diese großen Werke, die sind nur für diese Spekulationsobjekte eigentlich tauglich.
Hat sich der Kunstmarkt von der Finanzkrise wieder erholt? Geht das Geschäft wieder weiter wie vorher?
Es geht einigermaßen, ja. Ja, würde ich sagen, komischerweise. Aber das hat auch damit zu tun, dass man jetzt Werte sammelt. Das muss ich jetzt sagen. Also auch kleine Werte. Dass jeder denkt, naja, ich habe etwas Geld übrig, aber wer weiß, wie lange ich das jetzt behalten kann, ohne dass es nur noch die Hälfte wert ist. Denn irgendwann, das merkt ja jeder, tickt eine Uhr oder es tickt die Uhr und irgendwann ist es gar nichts mehr wert. Also Flucht in die Sachwerte.
Nochmal zurück zur Malerei selbst und zu den jungen Künstlern. Wie gesagt, Sie haben junge Maler ausgebildet. Es kommt heute eine zu Ihnen und sagt, ich spüre es, es zieht mich zur Malerei. Was raten Sie mir? Wie kann ich Maler werden? Wie kann ich davon leben?
Ja, ich gucke erst mal an, was er macht. Ich sage, dann zeigen Sie mir mal, was Sie gemacht haben. Und dann stellt sich meistens heraus, dass die nur eine Theorie haben. Und das unterstütze ich gar nicht. Und dann gibt es welche, die malen. Ja, und da ist die große Frage oft, ist das Talent ausreichend? Und da muss man sich fragen, hat er die Vitalität, hat er die Durchsetzungskraft, hat er oder hat sie die Möglichkeit, sich da einzufinden? Dann sage ich genau das, was ich damals auf der Brücke von Werden von einem Freund gehörte. Man muss es in der Jugend wagen, nicht später, nicht wenn man 50 ist, dann geht's nicht mehr.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.